Verse 25 bis 28. Matthäus 20, 25 bis 28. Da war die Mutter der Söhne des Zebedäus da und dann hat sie ein gutes Wort einlegen wollen für ihre beiden Söhne. Wer sitzt jetzt zur Rechten oder zur Linken des Herrn Jesus im Himmel? Und Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antwortete ihm: Ja, das können wir. So schnell. Da sagte er zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber euch zu gewähren, zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu sitzen, steht mir nicht zu. Das wird allein denen zuteil, für die es mein Vater bestimmt hat. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Fürsten ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es unter euch nicht sein. Sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Bis hierher.
Liebe Geschwister, im Namen des Herrn Jesus Christus. Das mit den Krawatten ist immer so eine besondere Angelegenheit. Mein Vater war Pastor, früher, 1991 verstorben. Und hat in der Regel keine Krawatte gehabt zum Beten, aber hin und wieder schon. An Hochzeiten und so weiter. Und da war ein älterer Gemeindebruder, der auch Prediger war. Und dann hatte er größere Probleme mit diesem Gemeindebruder, wenn er eine Krawatte angehabt hatte. Der kam dann zu uns und hat ihm eine Predigt gehalten. Das sei stolz. Dabei war mein Vater, meine ich, eine sehr demütige Person. Man hat ihm auf Plattdeutsch zwar gesagt, steile Frontstiese, weil er aufrecht ging, aber das hat ja nicht unbedingt was mit Stolz zu tun. Soll auch nicht unbedingt so gehen. Aber damit sind wir beim Thema Füße statt Kopfwaschen. Das Thema Füße statt Kopfwaschen, der christliche Dienst und seine Voraussetzungen. Und ich lese dazu die bekannte Geschichte aus Johannes 13, 1 bis 17. Johannes 13, von 1 bis 17. Das geschah am letzten Tag vor der Kreuzigung Jesu. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater zu gehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie auch bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Sohn des Ischariots, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen und zu Gott hinging, stand Jesus also vor dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann goss er Wasser in den Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kam nun zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich jetzt tue, verstehst du nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus sprach zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Kein Teil an mir. Simon Petrus sprach zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist schon rein. Er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn ich nun, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, und ein Gesandter, also Apostel, nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Lasst uns beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, ich danke dir auch für dieses Wort und bitte dich, dass du heute unsere Herzen veränderst, dass wir dir, Herr Jesus, ähnlicher werden. Amen. Füße statt Kopfwaschen. Dazu folgende Gliederung: Erstens Anteil an Jesus haben. Zweitens sich von Jesus dienen lassen. Und drittens, wie Jesus dienen. Dieser Text ist wohl allen irgendwie bekannt. Insgesamt ist er gut bekannt. Aber die Frage ist, was bedeutet er für uns heute? Sollten wir nicht auch im Gottesdienst uns die Füße waschen? Oder vielleicht, wie man das in der späteren Kirche getan hat, beim Abendmahl? Wäre das nicht eine gute Sache? Vielleicht, warum nicht? Aber es geht hier um mehr. Jesus hatte vorher seinen Jüngern gesagt, wie wir das einleitend gehört haben: Ich, der Menschensohn, ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und Jesus wollte hier offenbar mit diesem Beispiel das seinen Jüngern ganz praktisch zeigen und ihnen damit ein Beispiel weitergeben, das sich einprägen sollte, hier beim Abschied. Ein Beispiel, das bleiben würde. Und Jesus zeigt damit mit seinem Leben, dass der christliche Dienst nicht nur Nebensache im Christentum ist, sondern das Fundament, zum Fundament gehört. Das christliche Leben ist ohne den christlichen Dienst am nächsten nicht vorzustellen. Auch wir dürfen lernen, einander die Füße statt die Köpfe zu waschen. Aber hier zeigt gleichzeitig auch, was die Grundlage dafür ist, damit wir nicht nur ein gutes Beispiel in ihm haben und zum Scheitern verurteilt sind, weil wir es ja nie schaffen, wir werden nie Jesus sein, er ist der Sohn Gottes, sondern Jesus sagt, die Grundlage ist, dass ihr selbst durch Vergebung, durch die innere Reinigung Anteil an mir habt. Dass Jesus also unser Anteil ist und dass wir durch ihn ähnlicher werden. Anteil an Jesus haben. Jesus, hier in Vers 8 und Vers 10 lesen wir in Johannes 13, da sprach Petrus zu ihm, zu Jesus: Niemals, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir oder keinen Anteil an mir. Und weiter, Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, bedarf nicht, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus zeigt hier gleich schon, dass es nicht primär auf die äußerliche Reinheit ankommt. Nicht das ist entscheidend, dass man äußerlich rein ist, sondern Jesus zeigt hier damit auch, dass er das Beispiel durchführt, um noch etwas anderes anzuzeigen. Es geht primär um die innere Reinigung. Und deswegen sagt Jesus hier: Wer gebadet ist, der braucht keine ganze Reinigung mehr, sondern nur noch, dass man ihm die Füße wäscht. die können dann schnell wieder staubig werden. Jesus hatte das auch anderswo betont, zum Beispiel in Matthäus 15 oder Markus 7. Dort lesen wir, dass man ihm und seinen Jüngern vorgeworfen hat, dass die Jünger sich nicht die Hände gewaschen haben vor dem Essen, was ja sinnvoll sein kann, dass man es tut aus sanitären, hygienischen Gründen, aber nicht aus geistlichen Gründen. Das war das Problem. Jesus sagt, was von innen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Nicht, was man isst, das ganz sauber ist, das macht unser Herz nicht unrein, obwohl es vielleicht in Bezug auf die Gesundheit schädlich sein kann. Füße waschen gehörte damals zu Gastfreundschaft. Und dabei müssen wir uns ja vorstellen, dass die Leute zu Fuß gekommen sind, aber gleichzeitig geschah das nicht während der Mahlzeit, sondern vorher, wenn der Gast also zu Hause kam. Er ging also nicht dreckig ins Haus und irgendwann später wurden die Füße gewaschen, sondern gleich beim Eingang. Die Mahlzeit war ganz streng geregelt. Da gab es auch Vorspeise und in einem anderen Raum die Hauptmahlzeit und dann gab es noch Dessert. Das war alles ganz schön geregelt, aber beim Essen ist man nicht aufgestanden. Man hat sich zwischendurch immer wieder mal die Hände gewaschen. Und zwar aus rituellen Gründen. Man wollte sich innerlich nicht unrein machen. Also die Hände hat man sich auch während der Mahlzeit oder dazwischen immer wieder mal gewaschen. In den jüdischen Texten Qumran oder in der Mishna lesen wir, dass man sich die Hände und die Füße gewaschen hat, besonders auch vor den Opfern. Und zwar war das Opfer sonst nicht gültig. Wurde als ungültig betrachtet, wenn man sich vorher nicht Hände und Füße gewaschen hat. Und die vielen Reinigungsbäder, die inzwischen gefunden wurden, privaten in Häusern, Tempel und so weiter, die zeugen davon, wie ernst man im Judentum die Waschungen genommen hatte. Aber vor dem Passamahl, da wurde ein Heiligungsbad genommen. Von dem lesen wir auch Johannes 11, Vers 55. Um sich ganz zu baden, um rein zu sein beim Essen des Passers. Und ich denke, dass Jesus genau hier anknüpft, bei diesem Heiligungsbad, das ja grundsätzlich den Menschen reinigen sollte. Jesus will damit sagen, es braucht eine ganze Reinigung. Und zwar eine innere Reinigung. Jesus sagt, sonst kannst du kein Teil an mir oder keinen Anteil an mir haben, wenn du diese innere Reinigung nicht erlebt hast. Ein bisschen weiter, ein bisschen später, am gleichen Abend betet Jesus, das hohepriesterliche Gebet finden wir in Johannes 17, dort sagt Jesus zum Vater in Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und kurz vorher hat Jesus gesagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt damit, ich weihe mich selbst, Gott, für meine Nachfolger, damit auch sie Gott geweiht sein können. Und dazwischen, also zwischen der Fußwaschung und diesem Gebet, hatte Jesus zu seinen Jüngern gesagt, nach Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Warum um des Wortes willen? Folgendes können wir hier zusammenfassen. Erstens, Gott reinigt Menschen. Gott heiligt Menschen. Zweitens, er tut das durch Jesus Christus. Jesus Christus, der sagt, ich heilige mich selbst für euch. Ich gehe den Weg des Gehorsams bis zum Tode am Kreuz. Das war seine Heiligung, nicht indem er noch weniger gesündigt hat, er hat nie gesündigt, aber hat sich ganz Gott geweiht in seinem Leben bis zum Tode am Kreuz und damit ist er die Grundlage dafür, dass wir von Gott Vergebung und eine innere Reinigung erleben können. Drittens, Gottes Wort spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Gott führt in Jesus Christus das Erlösungswerk durch, aber nicht am Wort Gottes vorbei. sondern indem Jesus Christus das Wort Gottes erfüllt. Und dieses Wort Gottes will uns zu Jesus Christus führen, damit wir durch Jesus Christus wiedergeboren werden. Paulus spricht von dem Bad im Wort in Epheser 5, Vers 26. Oder auch Petrus spricht davon einerseits, dass wir durch die Auferstehung Jesu von den Toten wiedergeboren worden sind und andererseits durch den unvergänglichen Samen des Wort Gottes. Gottes Wort ist also die Grundlage, führt uns zu Jesus, damit wir durch ihn mit Gott versöhnt sind. Und Menschen, die durch Jesus Jünger Gottes, Jünger Jesu Christi geworden sind, die sollen in seinem Wort bleiben, so sagt es Jesus in Johannes 8, Vers 31. Als Paulus unterwegs war nach Damaskus, um dort die Christen gefangen zu nehmen, dann erschien der Herr Jesus ihm, und der Herr Jesus sagte zu ihm nach Apostelgeschichte 22, 16, wo Paulus das bezeugt, Jesus sagte ihm, stehe auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen oder baden, indem du seinen Namen anrufst. So hat der Herr Jesus das zu Paulus gesagt. Die Taufe, von der hier die Rede ist, nimmt die Sünden nicht weg, sondern hier heißt es, indem du seinen Namen anrufst. In den Namen des Herrn Jesus ist Heil und Vergebung der Sünden. So lesen wir ja auch in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben worden, durch den sie sollen gerettet werden, außer im Namen Jesu. Petrus predigt am Pfingstag, kehrt um, tut Buße, und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, indem sie umkehren, ihre Sünden bekennen und sich auf das Bekenntnis taufen lassen. Und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Taufe ist ein Bild dafür, ein Symbol, eine symbolische Handlung dafür, dass wir durch das Blut Jesu gereinigt werden von unseren Sünden. Die Bibel nennt das Wiedergeburt oder Neugeburt. Geburt von oben, von Gott, durch den Heiligen Geist. Wer diese Wiedergeburt erlebt hat, der gehört zu Jesus Christus. Paulus sagt auch, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Den Geist Christi erhalten wir, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, unsere Sünden abwäscht, uns badet, unser Herz badet, reinmacht von jeder Sünde. Das ist Befreiung. Das ist das Zentrale überhaupt im Leben. Frage an uns, haben wir dieses Bad der Wiedergeburt erlebt? Von der auch in Titus 3, Vers 5, von dem auch in Titus 3, Vers 5 die Rede ist. Dieses Bad der Wiedergeburt durch Jesus Christus. Dann sind wir Kinder Gottes. Dann sind wir Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu. Aber wir brauchen nicht nur diese einmalige grundsätzliche Reinigung, sondern wir brauchen ständig die Sündenvergebung. Damit komme ich zum Zweiten, sich von Jesus dienen lassen. Wir lesen Johannes 13, Vers 9, spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Wasche mir. Soeben hat er noch gesagt, Herr, nie und nimmer wirst du mir die Füße waschen. Jetzt sagt er schon auch den Kopf noch. Und alles, ganz typisch Petrus. Warum? Erstens, meine ich, scheint er Jesus irgendwie nicht zu verstehen. Jesus deutet das ja auch an, jetzt verstehst du nicht, aber du wirst es verstehen. Und zweitens war Petrus offensichtlich immer noch viel zu sehr von sich selbst überzeugt. Es ist erstaunlich, dass Jesus sich solche Jünger, Apostel auswählt, die so unvollkommen sind. Das ist nicht das einzige Beispiel. Ein paar Stunden später oder wenige Zeit später sagte Petrus, das zeigt, wie sehr er von sich selbst überzeugt war, Herr, niemals werde ich dich verleugnen. Und wir wissen, was geschah. In der gleichen Nacht, dreimal hat er ihn bitter verleugnet. Später, als Jesus ihn dreimal fragte, Herr, hast du mich, Petrus, hast du mich lieb, oder Simon, hast du mich lieb, dann hat er ganz anders reagiert. Er hat gelernt, sich selbst aufrichtig einzuschätzen. So ein Wandel. Petrus wollte Jesus folgen, aber er wollte selbst den Maßstab anlegen, offenbar. Ja, Jesus nachfolgen, aber ich bestimme. Und ich weiß ja auch, bin überzeugt von mir, dass ich das schaffe. Und ich weiß auch, was wichtig ist. Jesus sagt nachher zu ihm, nach der Auferstehung Jesu, sagt Jesus ihm in Kapitel 21 im Johannesevangelium, Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das musste Petrus in seinem Leben lernen. Petrus musste lernen, zuerst zu folgen und auch sich von Jesus dienen zu lassen. In ihm bleiben, das ist das Entscheidende. Nach Johannes 8, Vers 31, 32 sagte Jesus zu den Juden, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit werdet ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Später sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Damit sehen wir, im Wort Gottes, in seiner Wahrheit zu bleiben, ist nichts anderes als in Jesus zu bleiben. In Jesus zu bleiben, heißt in seinem Wort zu bleiben. Weil Jesus und das Wort Gottes ganz eng zusammengehören. Wir wissen über Jesus ja sonst nichts, außer durch das Wort Gottes. Ich kann sagen, durch meine persönliche Erfahrung, das ist aber nicht die Grundlage. Die Grundlage ist das Wort Gottes. Es geht darum, dass wir in der biblischen Wahrheit bleiben und nicht in unserer eigenen. Und dass wir uns von der biblischen Wahrheit auch immer wieder korrigieren lassen. Das heißt, dass ich offen bin, in der Bibel zu forschen und nicht schon ganz genau weiß, was die Bibel zu sagen hat, was sie überhaupt sagen kann und was sie nicht sagen kann, bevor ich wirklich intensiv, dringend, grundsätzlich darin forsche. Das heißt, ich muss und ich darf mit einer offenen Haltung an die Bibel herangehen. Die Bibel zu lesen wie ein Spiegel für mein Leben. Und das bedeutet für mich auch, dass ich mich immer wieder korrigieren lassen muss. In Demut. Petrus hat das gelernt. Offensichtlich, wenn wir die Petrusbriefe lesen, auch besonders den ersten Petrusbrief, dann merken wir, dass Petrus demütig geworden ist. Und er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, weil ihr ihm am Herzen liegt. Weil er ihm am Herzen liegt, weil er ein mächtiger Gott ist, mit einer mächtigen Hand, könnt ihr euch demütigen unter seine mächtige Hand. Loslassen von euch selbst. Das ist Demut. Loslassen von sich selbst, Gott vertrauen. Das heißt, wir dürfen lernen, für Gottes Wahrheit auch über mich offen zu sein. Es gibt auch eine Scheinfrömmigkeit, es gibt auch eine Scheinwahrheit. Und wie oft eifern wir anscheinend für Gott, aber wir eifern vielleicht mehr für unsere eigenen Ansichten als wirklich für Gott. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da unterscheiden. Dass wir nicht für unsere eigenen Ansichten eifern, sondern für Gott. Und dass wir uns demütig ihm unterordnen, zu lernen, immer wieder neu zu lernen, auch ich lebe ständig von der Vergebung Gottes, von seiner Barmherzigkeit, dann werde ich auch barmherzig sein, dann werde ich auch vergeben, dann werde ich auch demütig sein. Jesus sagt nach Matthäus 11, Vers 28, 29, kommt her zu mir, alle, die euch abmüht und ihr Lasten zu tragen habt, und ich will euch Ruhe schenken. Jesus sagt dann weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn, oder wir können auch übersetzen, lernt von mir, dass ich sanftmütig bin und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Lernt von mir, dass ich sanftmütig bin, ein sanftmütiges Herz habe und ein von Herzen demütig bin. Und das heißt, dass wir das Gleiche auch sein sollen und werden sollen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Frage ist, für wen eifern wir? Sind wir in unserem Eifer unbarmherzig? Wer ist Maßstab für unser Eifer? Ist es unsere eigene Erkenntnis? Oder lassen wir uns in Demut immer wieder von der Bibel korrigieren, wissen, dass auch meine Erkenntnis Stückwerk ist? Damit kommen wir zum dritten, wie Jesus dienen. Wir lesen weiter in Johannes 13, Vers 13 bis 15. Jesus sagte demnach zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Lehrer und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es. Wenn nicht nur euer Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und Jesus sagt weiter, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Nochmals, wir müssen uns vorstellen, dass man damals barfuß gelaufen ist oder mit Sandalen, mit offenen Sandalen auf sandigen Wegen. Und so kam man als Gast zu anderen Leuten und dann gehört es zur Gastfreundschaft, dass man dem Gast die Füße gewaschen hat. Aber offenbar haben das in der Regel die Frauen gemacht. Auf jeden Fall durfte man einen jüdischen Sklaven dazu nicht zwingen. Einen heidnischen schon, aber nicht einen jüdischen Sklaven. Das heißt, dieser Dienst gehörte zum niedrigsten Dienst in der Gesellschaft. Und das ist hier wichtig. Jesus sagt, wenn ich als euer Lehrer und Herr euch diesen Dienst getan habe, den niedrigsten, und dass Jesus da eine symbolische Handlung besonders durchführen wollte, sehen wir daran, dass er eigentlich nach jüdischen Regeln unanständig war und während des Essens einfach aufgestanden ist. Hat man sonst nicht gemacht. Aber Jesus wollte hier ein Beispiel weitergeben, das den Jüngern bleiben, sitzen soll. Das haben sie, besonders Petrus wird das sicher nie vergessen haben. Diese besondere Situation. Und Jesus wollte, wie gesagt, damit veranschaulichen, was er selbst nach Matthäus 20, 18 betont hatte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Dort ging es darum, dass Johannes und Jakobus gerne zur Rechten und zur Linken von Jesus in seinem Reich sitzen wollten und die Mutter von ihnen kam zu Jesus. Die Mutter war wahrscheinlich die Schwester von Jesu Mutter, von der Maria, die Mutter, die wohl Salome hieß. Und das heißt, dass Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, Cousins waren von Jesus. Und das ist klar, wenn wir die Cousins sind und Jesus der König sein wird, dann sind wir die Minister, die Ersten. Ganz logisch, ne? Aber Jesus sagt, nein, so geht das nicht, das hat nichts mit irdischer Verwandtschaft zu tun, das bestimmt mein Vater. Es hatte Streit gegeben und es hat immer wieder unter den Jüngern Jesus Streit gegeben. Das lesen wir immer wieder und Jesus musste immer wieder betonen, der Größte soll euer Diener sein. Jesus sagt in diesem Zusammenhang, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Ja, mal ehrlich. Haben wir nicht oft den Eindruck, dass besonders uns bibeltreuen Christen viel leichter fällt, den Glaubensgeschwistern den Kopf zu waschen, als die Füße? Also ich habe sehr stark den Eindruck, dass uns viel leichter fällt, den Glaubensgeschwistern den Kopf zu waschen, als die Füße. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, dass die Bibel mehr als 50 Seiten hat oder mehr als 100 Seiten, auch wenn es nur ein Buch ist mit 66 sogenannten Büchern da drin, immerhin. So sehr dick ist es gar nicht, aber wir können ein Leben lang daraus lernen und sind nie fertig. Und wir, Paulus sagt es, wir sollen lernen, dass wir die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe erkennen und damit die ganze Fülle Gottes erkennen. Und zu dieser Fülle Gottes gehört nach Epheser 3, Vers 17 bis 19 vor allem die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Und Paulus betet in diesem Zusammenhang für die Gläubigen, dass sie verwurzelt und gegründet sind in der Liebe Gottes, die durch Jesus Christus sichtbar geworden ist. Die Grundlage ist damit die Liebe, und von der hatte Jesus auch gesprochen, indem er sagte bei seiner Abschiedsrede, ein neues Gebot gebe ich euch. Die Liebe war nicht neu, Gott war, ist die Liebe, er war immer die Liebe. Aber mit einer ganz neuen Qualität konnte Jesus diese Liebe vermitteln durch sein eigenes Beispiel, indem er aus Liebe zu uns ans Kreuz ging. Das ist diese neue Liebe. Und so, sagt Jesus, sollt auch ihr einander lieben. In der Sendung Jesu erkennen wir die Liebe Gottes. Und als Christen, die wir Jesus aufgenommen haben, lernen wir Jesus immer tiefer kennen. Und nicht nur das, sondern Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und diese Liebe macht uns fähig, auch einander zu lieben. Das heißt, wenn ich euch liebe, dann liebe ich nicht euch, sondern Gott durch mich. Ist Gottes Liebe, nicht ich. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir das umsetzen. Jesus sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr das auch tut. Sollen wir im Gottesdienst einander die Füße waschen? Ich komme auf diese Frage zurück. Oder vielleicht sogar beim Abendmahl. Oder nur beim Abendmahl, wie auch immer. Warum nicht? Vor allem, wenn die Einstellung stimmt. Aber es ist eine total andere Situation als damals. Vor allem, wir kommen nicht barfuß, wir kommen wahrscheinlich nicht mit staubigen Füßen, wir haben nachher vielleicht keine sauberen, säuberen Füße als vorher. Ja, je nachdem, stinken die Socken vielleicht noch ein bisschen. Aber als Beispiel wäre es vielleicht mal angedacht. Nur es geht hier um mehr. Das ist hoffentlich klar geworden. Damit allein ist das noch nicht erfüllt, sondern es geht hier um eine Einstellung dem Nächsten gegenüber. Es geht darum, dass wir lernen zu dienen, wie Jesus gedient hat. Und wissend, nicht wir sind Herr dieser Gemeinde, nicht wir herrschen über die anderen, auch nicht mit unseren theologischen Ansichten, sondern wir dienen. Fangen wir an zu dienen und wir werden staunen, was wir für ein Zeugnis für die Welt sein können. Gott schenke Gnade, dass wir lernen, uns vor allem von Jesus dienen zu lassen, dass wir alle ein reines Herz haben durch das Vaterwiedergeburt, dass wir uns ständig von Jesus dienen lassen, indem wir die Vergebung empfangen, aber auch indem wir nicht selbst der Maßstab sind, sondern indem wir, wie Petrus, lernen, demütig zu sein, abzugeben, uns unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen. Und dann werden wir Jesus folgen. Petrus schreibt dann auch im 1. Petrus 3, eine Schreibvorlage hat er uns hinterlassen, Jesus. So sollen wir lernen, unser Leben zu schreiben durch Jesus. Jesus hat uns durch seinen Gehorsam, durch seinen Dienst eine Schreibvorlage hinterlassen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist unser Erlöser, du bist unser Herr, aber du hast auch besonders gedient und willst, dass wir von dir lernen. So bitte ich dich, dass du uns demütige Herzen schenkst, dass du uns immer wieder korrigierst, ja, dass wir lernen von Herzen, demütig zu sein, auch sanftmütig zu dienen, wie du gedient hast. Danke, Herr Jesus, dass du gnädig und barmherzig bist, auch mit mir. Ich bin darauf angewiesen. Ich brauche ständig deine Vergebung, deine Hilfe, deine Kraft. Segne uns als Gemeinde. Lass uns ein Zeugnis sein für die Welt. Amen.